Unsere Mutter ist sehr leicht beeinflussbar und akademikeraffin. Das heißt, ein Herr Doktor weiß es noch besser als ein Herr Magister.
Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Dieser Spruch des deutschen Staatsmannes Bismarck müsste heutzutage wohl um das Erben erweitert werden. Künftige Erblasser und Erbtanten werden oft mit falschen Gefühlen manipuliert und betrogen, um sie günstig für die eigenen Interessen zu stimmen. Vor allem alte Menschen sind diesen Beeinflussungen ausgesetzt, wie die Kriminalpsychologin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutin Sigrun Rosmanit bestätigt.
Alte Menschen sind deswegen anfällig, weil viele von ihnen in der Isolation leben und unglaubliche Grenzen in der Alltagsbewältigung haben. Und dafür dann letztlich eine mangelnde Überblicksgewinnung dazukommt und man nicht im Vorhinein sofort annimmt, dass jemand einen betrügt.
Von Betrügereien bzw. von den Winkelzügen selbst ernannter Berater weiß Rainer K. ein Lied zu singen. Kurz nach dem Tod seines Vaters meldeten sich bisher nie gesehene Bekannte bei seiner Mutter, um sich ihr Vertrauen zu erschleichen. Da Rainer K. lieber anonym bleiben will, werden seine Interviewaussagen von Bernhard Fellinger nachgesprochen.
Bei meiner Mutter sind dann auf einmal lauter Berater aufgetaucht, die ihr eingeredet haben, wir würden uns nicht um sie kümmern und dass sie ein Recht auf Leben habe und sich einen Sportwagen kaufen solle und so weiter. Diese Art der Beeinflussung hat schon begonnen, da war unser Vater noch nicht einmal begraben.
Viele, vor allem ältere Menschen, sind nach dem Tod des Ehepartners orientierungslos und deswegen Manipulationen böswilliger und eigennütziger Berater besonders ausgesetzt. Was für manche wie die Hilfsbereitschaft eines Nachbarn oder Bekannten wirkt, entpuppt sich nicht selten als gerissener und berechnender Plan eines Erbschleichers, der ganz andere Ziele verfolgt. Die wohl bekannteste Erbschleicherin Österreichs war Elfriede Blauensteiner. Sigrun Rosmanit war Gerichtsgutachterin im Blauensteiner Prozess.
Elfriede Blauensteiner war eine Könnerin. Die hat binnen 10 bis 14 Tagen nach Annoncen, wo sie ihre Tüchtigkeit, auch ihre Häuslichkeit, ihr Wunsch nach Partnerschaft mit ihren Körpermaßen verbunden hat in der Annonce schon, innerhalb von 10 bis 14 Tagen herausgefunden, welche Vermögenswerte hier vorhanden sind und ob Erben vorhanden sind. Und dann hat sie die Männer im wahrsten Sinn des Wortes, unter anderem wohl auch eine Frau, oder wir wissen ja nicht, wie viele Opfer, man nimmt an, man hat nur die Spitze des Eisbergs entdeckt, im wahrsten Sinne eingekocht. Sie war eine wunderbare Köchin und hat diesen Männern gezeigt, was ein Zuhause ist.
Elfriede Blauensteiner gaukelte ihren Opfern eine fürsorgliche und selbstlose Pflege vor, so als wäre der Bedürftige bei ihr in den besten Händen. Auf diese Art und Weise gelang es ihr, sich in kürzester Zeit Zugang zu deren Vermögen zu verschaffen.
Und kaum war das der Fall, dass sie gewissermaßen über diese Vermögenswerte verfügt hat, hat sie schon angefangen, entweder ein bisschen mehr von den Medikamenten gegen Diabetes zu geben. Die sind dann so in Bewusstlosigkeit oder in Unterzuckerungszustände gefallen. Oder sie hat die sogenannten Frischluftkuren gemacht. Das heißt also, wenn jemand dann wenig gekleidet war, hat sie im Winter das Fenster aufgemacht, ist ins Spital gekommen. Es hat niemand Verdacht geschöpft, weil dieser Mensch war einfach, hat eine Lungenentzündung gehabt, man hat sie wieder nach Hause geschickt und sie ist als eine sehr besorgte und liebevoll pflegende Partnerin oder auch Lebensgefährtin oder Ehegattin aufgefallen.
Für das kriminelle Feld der Erbschleicherei gibt es keine eindeutige gesetzliche Definition, erläutert der auf Erbrecht spezialisierte Anwalt Alexander Hoffmann. Relativ klar ist jedoch das Täterprofil eines potenziellen Erbschleichers.
Ein erfahrener und ein versierter Erbschleicher wird sich mit dem Verstorbenen nicht zerstreiten, nur weil er das Haus nicht zu Lebzeiten übertragen bekommt. Ein versierter Erbschleicher wird natürlich so tun, als ob es ihm überhaupt nicht auf das Vermögen ankommen würde und wird also, wenn, dann nur sehr geschickt und dezent den Erblasser zu irgendwelchen Übertragungshandlungen zu verleiten versuchen. Aber ein gut agierender Erbschleicher, der übt sich in Geduld und ist liebevoll und kümmert sich ihn und führt den Betreffenden also immer zu irgendwelchen Untersuchungen oder macht alles, was der von ihm verlangt und will und hofft, dass er dann auch in der Form der erhofften Erbschaft seinen Lohn dafür bekommt.
Das Phänomen der Erbschleicherei ist eine juristische Grauzone und in vielen Familien ein nicht unbekanntes Phänomen. Jemandem schön zu tun, ist indes noch lange kein Verbrechen. Im Prozess um Elfriede Blauensteiner wurden höchstwahrscheinlich nur die wenigsten Fälle bekannt, in denen die sogenannte schwarze Witwe zur Mörderin wurde. Ihr kriminelle Handlungen tatsächlich auch nachzuweisen, war kein leichtes Unterfangen. Doch Elfriede Blauensteiner beging einen folgenschweren Fehler.
Letztlich ist sie ja nur zum zweiten Mal in einem Mordprozess gewesen, damit sie nicht vorzeitig entlassen wird, weil sie einen Fehler gemacht hat. Sie hat öffentlich gesagt, sie hofft nach ihrer Entlassung, die ja altersbedingt möglich gewesen wäre nach der vorzeitigen, wieder so einen lieben Menschen wie den Fritzerl, das war eines ihrer letzten Opfer, zu treffen.
Doch nicht immer liegt der Fall so klar auf der Hand. Im Fall von Rainer K. fanden sich zunächst eine Bekannte und ein Notar, die sich scheinbar uneigennützig und voll der besten Absichten um die frisch gebackene Witwe kümmerten.
Nach dem Begräbnis hat unsere Mutter auf einmal gesagt, die Frau XY, ich nenne sie einmal so, habe gemeint, es wäre besser, wenn ein Profi mit den Kindern redet. Sie hat uns dann die Visitenkarte eines Notars in Tulln gegeben, denn sie wollte mit uns nichts mehr reden. Der Profi könne das besser, wir sollten mit dem Profi reden.
Nicht lange nach dem Begräbnis begannen die sogenannten Berater auf die Mutter von Rainer K. einzuwirken. Sie redeten der Witwe erfolgreich ein, dass ihr die eigenen Kinder das Haus wegnehmen wollten.
Es wurde ein Gräuelszenario entworfen. Wir, die Buben, würden ihr das Haus wegnehmen wollen. Das haben wir immer wieder von Dritten gehört, wie etwa von unserer praktischen Ärztin.
Auch die auf Erbrecht spezialisierte Anwältin Elisabeth Schäuber weiß aus ihrer Praxis von einem Fall von Erbschleicherei zu berichten. Ein behandelnder Arzt hätte sich sein Honorar mit einem Teil aus der Erbschaft seines Patienten vergoldet.
Ein Patient, der im Krankenhaus gelegen ist und an sich kinderlos war, aber mit seiner Frau schon sehr lang verheiratet war, hat ein Testament zugunsten der Frau gemacht. Davon wusste sie auch. Die Ehe war gut, sie hat ihn täglich besucht. Und als er dann gestorben war, hat sie beim Notar erfahren, dass der Ehemann während des Spitalsaufenthaltes ein weiteres Testament gemacht hat, mit dem Ergebnis, dass die Ehefrau nur mehr den Pflichtteil bekommen hat und das Erbe, da ging es vor allem um eine Liegenschaft in schöner Lage, ein behandelnder Arzt bekommen hat.
Im Fall von Rainer K.'s Mutter ging die Beeinflussung durch einen Notar so weit, dass die 75-jährige Frau dazu überredet werden konnte, bei einer dubiosen Bank einen Kredit über 235.000 Euro aufzunehmen, rückzahlbar innerhalb von 5 Jahren.
Sie haben ihr eingeredet, das hat ja nur Vorteile. Du bleibst im Haus, musst dir keine Sorgen machen, hast Zugriff auf dein Geld. Und der Notar in Tulln hat gesagt, wer weiß, ob sie in 5 Jahren noch leben. Genießen sie doch ihr Leben in Saus und Braus.
Die Kinder indes wollten nichts anderes, als sich ihren Pflichtteil grundbücherlich zu sichern. Sie waren in Sorge, dass die Bank durch den gewährten Kredit von ihrem Pfandrecht Gebrauch machen und die Immobilie, eine Hitzinger Villa, zwangsversteigern lassen würde. Der Wunsch der Kinder, ihren Anspruch per Gerichtsentscheid ins Grundbuch eintragen lassen zu wollen, stieß jedoch verständlicherweise bei den selbsternannten Beratern der Mutter auf wenig Gegenliebe.
Dann haben wir einen Schrieb von der Dame bekommen, die unsere Mutter betreut, in dem stand, wenn wir unsere Mutter auf den Pflichtteil verklagen, dann würde sie zur Sachwalterin unserer Mutter und dann würde letztendlich alles ihr überschrieben werden.
Für den Anwalt Alexander Hoffmann gehören die Kämpfe um das Erbe innerhalb der Familie zu den unwürdigsten Aspekten seines Berufes. Aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung riecht er den Braten schnell, wenn seine Dienste für unlautere Zwecke missbraucht werden.
Das ist eigentlich oft das unwürdigste Schauspiel, wenn also schon noch zu Lebzeiten des Betroffenen hier die Diadochenkämpfe über die Aufteilung aufbrechen. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich bin da eigentlich in solchen Fällen auch nicht bereit, irgendwie mich als Berater einzubringen. Das mache ich eigentlich auch nicht.
Die innerfamiliären Auseinandersetzungen rund um das Erbe lassen oft längst überwunden geglaubte Konflikte zutage treten und damit meist auch den wahren Charakter der Beteiligten. Frei nach dem Spruch, sag mir, wie du erbst und ich sag dir, wer du bist. Alexander Hoffmann.
Der wirkliche Charakter eines Menschen gibt sich dann zu erkennen, wenn man ihn erben sieht. Und da zeigen die Menschen oft ganz andere Gesichter.
Das wahre Gesicht zeigen aber auch die Erblasser, wie im Fall von Rainer K. Nachdem sich die Kinder mit Hilfe eines Anwalts ihren Pflichtteil sichern wollten, nahm sich die Mutter ihrerseits einen Anwalt. Seine Rechnung belief sich nach einem Dreivierteljahr bereits auf annähernd 80.000 Euro. Für Rainer K. war klar, dass seine Mutter in die Fänge dubioser Berater geraten war.
Wenn der Nachbar auf einmal kundtut, dass er das Haus will, dann stellt man schon die Ohren auf. Und wenn er dann einen Anwalt empfiehlt, der in Untersuchungshaft gesessen ist, dann stellt man die Ohren besonders auf und beginnt zu kämpfen.
Da die Mutter aber nicht über die nötigen Barmittel zur Begleichung der Anwaltskosten verfügte, ließ sich dieser seine Forderungen im Grundbuch mittels Pfandrecht besichern. Für die Kinder war ein Horrorszenario entstanden. Die Mutter war schwer verschuldet und eine Zwangsversteigerung der Hitzinger Villa weit unter ihrem Preis drohte.
Die Strategie des Anwalts war natürlich folgende: Ich stelle eine hohe Rechnung und flitze in das Grundbuch.
Da die Rückzahlungsraten für den fälligen Kredit und die völlig überzogene Anwaltsrechnung die finanziellen Möglichkeiten der Pensionistin weit überstiegen, machten sich die Kinder große Sorgen, wenn es zu einer Zwangsversteigerung der Villa käme.
Wir stellten uns die Frage, was mit unserer Mutter wäre, wenn sie aus dem Haus hinausfliegt. Wo wohnt sie dann? Wer zahlt das? Dann sind wieder die Kinder gut genug.
Um solchen Horrorszenarien vorzubeugen, entscheiden sich viele Erblasser, schon zu Lebzeiten Teile von ihrem Hab und Gut an die potenziellen Erben zu verschenken. Nicht zuletzt auch aus Gründen der Steuerersparnis. Doch die auf Erbrecht spezialisierte Anwältin Elisabeth Schäuber steht solchen Überlegungen mit Skepsis gegenüber.
Wenn es um die Frage geht, ob zu Lebzeiten schon mit warmer Hand übergeben werden soll oder geschenkt werden soll, dann meine ich doch, dass man sich das gut überlegen soll. Ich rate daher jenen, die nur aus Steuergründen schenken wollen, sich das nochmal gut zu überlegen, weil erfahrungsgemäß ist das Prinzip Hoffnung stärker als das Prinzip Dankbarkeit.
Auch die Psychiaterin Sigrun Rosmanit weiß aus ihrer Praxis zu berichten, dass Schenkungen zu Lebzeiten oft zu schweren Enttäuschungen der Schenkenden führen. Frei nach dem Motto, keine gute Tat bleibt ungestraft.
Es gibt aber auch in den eigenen Familien die Thematik, die mir begegnet ist, dass zum Beispiel ein Angehöriger, weil sie sagen Erben, zu Lebzeiten schon seinen Hof, sein Haus, seine Immobilien den Angehörigen schenkt und nicht genug darauf bedacht ist, rechtlich dafür zu sorgen, dass er das Wohnrecht oder das Fruchtgenussrecht weiter hat und dann ausziehen muss mit einem Kofferl. Und tief enttäuscht ist. Das habe ich oft erlebt.
Die Anwältin Elisabeth Schäuber sieht ihre Aufgabe mitunter darin, auszuloten, ob die beabsichtigte Schenkung tatsächlich dem Willen der potenziellen Schenkenden und nicht etwa jenem der Angehörigen entspricht, und erzählt ein Beispiel aus ihrer Praxis. Eines Tages kam ein Ehepaar zu ihr mit dem Ansinnen, ihrem Sohn etwas zu schenken. Aus steuerlichen Gründen, wie sie betonten. Die Anwältin fragte sie nach ihren eigentlichen Motiven und konnte aus dem Gespräch heraushören, dass das Ehepaar lieber eine Kreuzfahrt unternehmen wollte, als sich wirklich mit der Sache auseinanderzusetzen. Elisabeth Schäuber riet den Eheleuten von der Schenkung ab.
Und dann habe ich mir gedacht, nein, und habe sie ihnen auch gesagt, wissen Sie was, wir machen den Schenkungsvertrag nicht. Und zu meiner großen Überraschung habe ich dann etwa ein halbes Jahr später eine sehr schöne Ansichtskarte bekommen von den beiden, von einer Kreuzfahrt, mit sehr herzlichen Zeilen, mit herzlichem Dank für ihre nette Beratung. Das war schon ein Moment, wo ich mich gefreut habe, weil ich das offenbar richtig eingeschätzt habe, dass eben eine Schenkung hier gar nicht im Willen der beiden war, sondern sie hätten dazu gedrängt werden sollen. Und wenn man das verhindern kann, ist es auch gut.
Ob Schenkung oder Erbschaft, der Ausblick auf ein potenzielles Erbe lässt selbst Geschwister mitunter zu erbitterten Gegnern werden. Anwalt Alexander Hoffmann.
Aber es sind oft nicht nur alleinstehende Personen, oft zu beobachten ist auch, dass Geschwister hier bestimmte Situationen oder Vorlieben oder Spannungen des Erblassers zu einem seiner Kinder ausnützen, gezielt, um hier das Vertrauen weiter zu stören und hier den Betreffenden dazu zu bringen, den größeren Teil des Vermögens ihnen zu vermachen.
Kaum liegt der Erblasser unter der Erde, beginnen in vielen Fällen die Streitereien um das Erbe. Dabei rückt die sogenannte Testierfähigkeit immer öfter in den Blickpunkt juristischer Auseinandersetzungen. War der Erblasser tatsächlich noch bei Verstand, als er das Testament zu meinen Ungunsten veränderte? Die Psychiaterin Sigrun Rosmanit wird mitunter als Sachverständige beigezogen, um zu beurteilen, ob der Erblasser oder die Erblasserin sein oder ihr Testament im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte erstellt hat.
Da hören Sie von den einen dann, der war völlig verwirrt. Die anderen sagen, er war immer klar. Sie waren nie dabei, sie haben den nie kennengelernt. Die Pflegedokumentationen sind lückenhaft und widersprüchlich. Und da gibt es die furchtbarsten Geschichten. Dass zum Beispiel das gesamte Vermögen in einem Rechtsstreit verloren geht. Und letztlich keiner der Erben etwas hat.
Aus diesem Grund ziehen Testierwillige oft schon zu Lebzeiten einen Facharzt bei, der bescheinigen soll, dass der Erblasser zum Zeitpunkt der Testamentserstellung auch tatsächlich testierfähig ist. Doch selbst in diesem Fall ist man nicht davor gefeit, dass ein bestellter Gerichtsgutachter nach dem Tod des Erblassers die Testierfähigkeit in Abrede stellt, wie die Anwältin Elisabeth Schäuber aus der Praxis berichtet.
Ich habe auch schon Fälle erlebt, dass zu Testamentserrichtungen entsprechende Fachärzte zugezogen waren. Und der Gerichtsgutachter hat dann einfach gesagt, ja, das ist leider nicht richtig, das ist nur eine Momentaufnahme. Und daher sind die Testamente, die errichtet wurden, nicht wirksam. Was natürlich aus eine extreme Rechtsunsicherheit hervorruft.
Je mehr es in einer Gesellschaft zu vererben gibt und je älter die Menschen werden, umso mehr sind alte Menschen als potenzielle Opfer von Erbschleichern gefährdet. Oder auch einfach nur, weil sie vielleicht nicht mehr imstande sind, ihr Leben selbstständig zu meistern und ihre finanziellen Angelegenheiten alleine zu erledigen. Viele alte Menschen werden deshalb besachwaltet, oft viel zu übereilt und nicht selten, weil dahinter handfeste Interessen stecken, wie die Volksanwältin Gertrude Brineck aus ihrer Praxis berichtet. Sie erzählt von einem seltenen Fall, in dem es einer alten Dame gelang, ihren Sachwalter wieder loszuwerden. Eine der wenigen Ausnahmen, denn im Regelfall gilt, einmal besachwaltet, immer besachwaltet.
Man wollte ihr wegen einer Jagd ein altes Bauernhaus und ein Grundstück abpressen und so irgendwie. Und sie hat sich nicht gefügt und hat mir gesagt, die ist deppert, die braucht einen Sachwalter und so weiter.
Die Besachwaltung durch familienfremde Sachwalter erweist sich oftmals als besonders problematisch, meint Volksanwältin Gertrude Brineck. Denn in solchen Fällen haben Familienangehörige weder Parteienstellung noch einen Einfluss auf die Entscheidungen des Sachwalters.
Und sie müssen zuschauen, wie der oder die Sachwalterin, familienfremde Sachwalterin, dann Dispositionen trifft, Grundstücke verkauft, Wohnungen verkauft. Die Angehörigen sagen dann, nie und nimmer hätte die Tante die Mama in ein Pflegeheim wollen. Und der Sachwalter, die Sachwalterin trifft genau in diese Richtung Dispositionen und so weiter.
Besachwaltete Menschen sind oft unlauteren Interessen anderer ausgesetzt. Und sie sind nicht imstande, etwaige kriminelle Machenschaften von Sachwaltern wahrzunehmen. Leider, so Volksanwältin Gertrude Brineck, zeigt sich einmal mehr, dass es auch im ehrenwerten Berufsstand der Richter und Anwälte schwarze Schafe gibt.
Verdächtig wird die Geschichte, wenn es dann die Schwester vom Notar gekauft hat oder vom Rechtsanwalt, der zufällig der Sachwalter ist und weil er zufällig einen guten Preis gekriegt hat. Und wenn die Angehörigen sagen, ich hätte es auch gekauft, weil das ist das Grundstück vom Opa oder vom Onkel gewesen, aber bevor noch das Schild zu verkaufen oder das Inserat war, hat es schon der andere gehabt.
In weiser Vorausahnung der menschlichen Gier verfassen manche Erblasser bereits zu Lebzeiten ganz bewusst Testamente, bei denen Ansprüche möglicher Erben von vornherein ausgeschlossen werden. Der Anwalt Alexander Hoffmann erzählt von einem Beispiel aus seiner Praxis.
Ich kenne die Geschichte eines Erblassers, der sich über seine Familie so geärgert hat, dass er, glaube ich, 12 oder 15 Verwandten ein Zinshaus vermacht hat, weil er gewusst hat, wenn ich denen jetzt gemeinsam ein Zinshaus vermache und jeder bekommt einen kleinen Anteil, dann werden sie also erst recht streiten. Aber das ist eigentlich die Ausnahme und nicht die Regel.
Doch wie können Erblasser zu Lebzeiten tatsächlich das Risiko minimieren, dass es da einst zu Streitereien wegen des Erbes kommt? Am wichtigsten erscheint zunächst einmal die Erstellung eines Testaments an sich zu sein. Fertigen in Österreich doch überhaupt nur etwa 15% der potenziellen Erblasser ein Testament an. Doch im Fall von Rainer K. konnte auch das Testament den innerfamiliären Streitereien nicht vorbeugen. Nicht zuletzt, weil das Testament von Rainer K.'s Vater nicht präzise genug verfasst war. Die Auseinandersetzung mit seiner Mutter konnte zwar beigelegt werden, doch der Schaden beträgt annähernd 200.000 Euro. Schulden, von denen im Moment niemand so genau weiß, wie sie bezahlt werden können. Um einer ungeschönten Besachwaltung oder Pflege zu entgehen, rät die Volksanwältin Gertrude Brinek zu einer Vorsorgevollmacht.
Sie können bei Lebzeiten und bei klarem Verstand festlegen, wer eine Person, mehrere Personen Dinge entscheiden sollen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind. Sie können auch dazu bestimmen, wer sollte für den Fall des Falles Sachwalter sein. Sie können eine Patientenverfügung anhängen und Sie können sagen, auch wenn Sie keinesfalls haben wollen als Vertretung.
Am Ende bleibt das ungute Gefühl, dass der Mensch in seine eigenen Abgründe blickt, wenn es um das Erben geht. Die Psychiaterin Sigrun Rosmanit hat indes aus ihrer langen Berufserfahrung eine Lehre gezogen.
Ich habe so oft erlebt, dass ich zu meinen Kindern gesagt habe, liebe Kinder, ich bin von meinem Beruf geprägt. Ich vererbe nach meinem Tod.
Bei aller professioneller Planung ihrer Vermögensübertragung plagen die Gerichtsgutachterin aber ganz andere, tierische Sorgen. Sigrun Rosmanit.
Ich habe schon neulich gedacht, wenn ich stirb, was ist mit meinem Hund eigentlich? Die Kinder nehmen es nicht.